Wir haben allein in Deutschland 1,5 Millionen Tonnen an Altkleidern, also an Kleidermüll, der anfällt. Da werden vielleicht 30, 40% auf dem internationalen Secondhand-Markt verkauft. Das ist natürlich schon auch ein bisschen paradox, da Riesenmengen Kleidung wegzuschmeißen und dann zu erwarten, dass vielleicht andere Länder die dann aufkaufen, wobei sehr viele Länder jetzt den Import von Secondhand-Kleidung schon besteuern oder gar verbieten.
Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde. Heute mit mir, der Fio. In dieser Folge geht es um Fast Fashion, die Folgen davon und wie jeder nachhaltiger shoppen kann. Zu Gast habe ich den Experten Kai Nebel. Man kennt ihn aus verschiedenen Reportagen und Dokumentationen rund um die Modeindustrie. Was er genau macht und woran er forscht, das erklärt er euch gleich selbst. Und damit wünsche ich euch viel Spaß.
Hallo Herr Nebel, würden Sie sich für unsere Hörer kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Kai Nebel. Ich bin an der Hochschule Reutlingen am Texoversum an der Fakultät Textil für die Nachhaltigkeit zuständig und leite den Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit und Recycling.
An was forschen Sie denn allgemein?
Im Allgemeinen an Textilien, an Materialien, Verbundwerkstoffen, Fließstoffen, alles, was mit Fasern zu tun hat, wird erforscht im Sinne von Produktentwicklung, Qualitätssicherung und so weiter.
Und an was forschen Sie jetzt gerade?
Gerade haben wir ein paar interessante Projekte. Eins, das beschäftigt sich mit einer regionalen Wertschöpfungskette von nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, das Flachs und Hanf in Baden-Württemberg für industrielle Anwendungen. Und vor allem der Schwerpunkt ist ein Aufschlussverfahren, also um aus einem landwirtschaftlichen Rohstoff einen industriellen Rohstoff für hochwertige Produkte zu machen und das Ganze in einer regionalen Produktion. Und zum anderen beschäftigen wir uns mit Sneakern, Stichwort Sneakerjagd, wo wir versuchen, alte Schuhe, die irgendwo in Afrika auf Müllkippen landen, zu recyceln, sie zu neuen Schuhen zu machen, Arbeitsplätze in Afrika vielleicht zu generieren und vor allem interessiert uns, ist es überhaupt sinnvoll, altes Schuhwerk zu neuen Produkten zu machen für den europäischen Markt vor allem. Das sind gerade die Hauptprojekte. Ansonsten beschäftigen wir uns sehr viel mit der Bildung, ganz klar als Hochschule. Aufklärung in Sachen Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich die Beratung und Weiterbildung von Unternehmen und Organisationen.
Das klingt alles sehr interessant, besonders das mit den Sneakern auch, weil natürlich muss man sich überlegen, was passiert, nachdem er das getragen hat, mit diesem Kleidungsstück oder mit Schuhen oder so weiter.
Ja, das sind halt auch riesige Mengen, die anfallen. Und es wird natürlich von der Industrie und von den Firmen sehr viel versprochen, was damit passiert. Also sollen recycelt werden oder zu neuen Schuhen gemacht. Und es stellt sich raus, dass das natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Und dem wollen wir natürlich auch nachgehen.
Wir wollen heute über Fast Fashion nochmal sprechen. Was ist denn genau Fast Fashion?
Naja, Fast Fashion, das ist ja quasi ein Modewort, ne, das sich so entwickelt hat. Das ist im Grunde billige Mode, die in großen Massen produziert und auch verkauft wird und eigentlich nicht genutzt wird. Ja, also wenn, dann nur ganz kurz getragen und wieder entsorgt wird. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung für die Umwelt, weil Unmengen an Materialien verschwendet werden und Ressourcen. Ja, und das wie so eine Spirale ist. Also das setzt sich immer weiter fort. Und das Phänomen haben wir so seit 10, 15 Jahren, ja, dass das immer weiter aufwärts geht.
Was würden Sie denn sagen, ist das Problem an dieser schnell produzierten und günstigen Mode?
Ja, wenn man was sehr schnell und sehr billig, um das so zu sagen, produziert, dann achtet man wenig auf die Umwelt, auf Standards. Man achtet nicht unbedingt auf Arbeitsbedingungen von den Menschen, die das natürlich in Drittweltländern oder in Fernost produzieren müssen. Und ich habe für die Herstellung von Textilien einen enormen Energie- und Materialverbrauch. Und damit verbunden natürlich auch sehr viel CO2-Emissionen, Abwässerabfälle und so weiter. Und das hat sich halt zu einem riesigen Umweltproblem ausgeweitet. Und nicht umsonst gilt eben die Textilwirtschaft als die zweitschmutzigste Industrie nach der Erdölindustrie.
Aus welchen Fasern bestehen denn diese Kleidungsstücke aus dieser Fast-Fashion-Industrie meistens?
Naja, in erster Linie sind es natürlich Mischungen. Ein Hauptbestandteil ist Polyester, die Polyesterfaser, ohne die das Fast Fashion gar nicht möglich wäre, weil Polyesterfasern sind konkurrenzlos billig, können in großen Mengen sehr effektiv hergestellt werden. Aber trotzdem zum Tragekomfort gehört noch eine Naturkomponente, das ist eben meistens Baumwolle oder auch eine Viskose. Neben anderen Materialien natürlich für Reißverschlüsse und so weiter. Also es ist im Grunde ein bunter Materialmix, in der Regel sehr billig und ja, qualitativ relativ minderwertig produziert.
Macht es diese Mischung auch schwierig, dass man das recyceln kann?
Also im Allgemeinen kann man ja sagen, dass Textilien nicht recycelt werden im eigentlichen Sinne. Die Recyclingquote liegt unter 1%, ist im Promillebereich. Und ein Grund ist natürlich die schlechte Qualität und natürlich auch der bunte Materialmix, den man einfach nicht mehr auseinanderkriegt bei dieser Masse und Vielfalt an Textilienprodukten.
Wo sehen Sie dann eine Alternative zu solchen synthetischen Fasern wie Polyester? Also was könnte sich da in der Zukunft durchsetzen?
Also wenn man von Fast Fashion spricht, da gibt es keine Alternative. Man sollte einfach das System Fast Fashion durchbrechen. Ja. Und dann natürlich später mal oder generell auch auf Sortenreinheit achten. Also, dass man nur Monomaterialien hat, sprich Produkte, die aus einem einzigen Material bestehen. Aber Fast Fashion so kann nicht in dem Sinne weitergehen. Unabhängig von dem, welches Material man benutzt.
Ja, das stimmt natürlich. Aber meine Frage nochmal, diese Polyesterfasern zum Beispiel, kann man die irgendwie ersetzen durch irgendeinen nachhaltigeren Rohstoff?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil was ist ein nachhaltiger Rohstoff? Polyester ist in diesem Sinne schon sehr nachhaltig, weil es, und das ist eben auch der Fluch dabei, sehr, sehr lange hält. Polyester trägt zur Stabilität der Kleidung bei und wäre eigentlich dazu geeignet, ein Kleidungsstück langlebig zu machen, also dass man es lange benutzen kann, was halt im Fast Fashion nicht der Fall ist. Und Polyester ist einfach quasi die billigste Faser und technologisch gesehen auch mit die beste Faser, die wir haben.
Auch wenn man sie ein bisschen verteufelt, hat sie ihre Vorteile, weil sie eben sehr lang hält und anders eingesetzt wäre sie sehr gut.
Ja, natürlich, wenn man sie lange nutzt, hat sie sehr große Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Wenn man sich vorstellt, wir würden die ganzen, diese Milliarden an Textilien im Fast-Fashion-Bereich alle aus Baumwolle machen, so eine große Fläche hätten wir gar nicht. Man bräuchte unendlich viel Weideland oder Ackerland. Vor allem auch der Wasserverbrauch wäre enorm. Also das ist gar nicht machbar ohne Polyester.
Ja, natürlich. Also gerade für Baumwolle braucht man ja enorme Flächen, um die anzupflanzen, auch viel Wasser. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Was kann ich tun, um Fast Fashion zu meiden? Also wenn ich gerade das nicht unterstützen möchte, dass hohe, große Massen an Polyester weggeworfen werden oder nicht lang genug getragen werden, was kann ich da tun, um das zu meiden?
Na, das allererste ist natürlich weniger zu kaufen, die Dinge, die ich schon besitze, länger zu nutzen. Ja, und vielleicht ja, eben in diesem Sinne weniger Textilien kaufen, dafür vielleicht ein bisschen hochwertigere und die halt möglichst lange nutzen. Ja, das ist das Einzige, was auch für die Umwelt irgendwelche positiven Effekte bringen kann.
Sehen Sie zu Fast Fashion auch irgendwelche anderen Alternativen? Also, wenn ich jetzt sage, ich muss mir jetzt aber mal was Neues kaufen, weil ich weiß nicht, Secondhand möchte ich nicht oder so, was könnte ich dann tun? Wo kaufe ich?
Naja, klar, natürlich zuerst hinterfragen, brauche ich es wirklich? Ja, es ist auch durchaus legitim zu sagen, ja, jetzt möchte ich einfach mal was Neues. Ja, das ist ja ganz, ganz normal. Im Idealfall informiert man sich ein bisschen, wo das Textil herkommt. Da hängt es natürlich davon ab, für welchen Zweck ich das Textil brauche oder meine zu brauchen. Also ist ja ein Unterschied, ob ich ein T-Shirt, ein Sweatshirt oder eine Regenjacke oder Ähnliches brauche. Und dann, ja, kann ich eigentlich immer nur den Tipp geben, sich ein bisschen zu informieren, ob es Informationen gibt von dem Label, von der Firma, wie und wo das hergestellt wurde, unter welchen Bedingungen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für die einzelne Person. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Ansatz, weil man sich natürlich dann auch ein bisschen kümmert und ein bisschen achtsam ist dem Textil gegenüber. Und dann im Zweifelsfall irgendwas kaufen, was vielleicht regional produziert würde. Also wenn es auch in der EU ist, weil da kann man zumindest einigermaßen sicher sein, dass die gesetzlichen Arbeitsbedingungen, die Umweltbedingungen und so weiter eingehalten wurden. Ja, und wenn ich dann was kaufe, dann sollte ich halt was kaufen, was ich wirklich schätze, das ich pflege, richtig pflege und sehr, sehr lange benutze. Ja, dann habe ich schon sehr, sehr viel erreicht.
Von diesen regionalen Herstellern. Haben Sie da Beispiele?
Naja, es gibt ja immer noch genügend Firmen, die in Deutschland produzieren oder zumindest auch teilweise produzieren. Ich weiß nicht, ich möchte hier eigentlich keine große Werbung machen, aber man kann das sagen, weil es auch jeder weiß, die Firma Trigema hat fast die vollständige Produktion mit Ausnahme der Baumwollproduktion in Deutschland. Die sourcen sehr regional, die haben extrem kurze Lieferwege, eine kurze Prozesskette, die Firma May und so weiter. Also es gibt sehr viele noch, die hier produzieren, auch kleinere Firmen. Die können natürlich nicht alles abdecken, aber wenn ich schon mal kaufe, dann ist für mich eigentlich auch vom Vertrauen her das sehr positiv, wenn ich theoretisch hinfahren kann und mir anschaue, wie die Textilien produziert werden. Dann brauche ich auch kein Siegel und dann habe ich auch eine Gewissheit, dass das auch mit rechten Dingen zugegangen ist, ne? Weil die werden natürlich hier sehr, sehr streng kontrolliert.
Also tatsächlich habe ich an regionale oder halt einfach in Deutschland oder Europa produzierte Kleidung noch nicht so gedacht.
Es gibt natürlich auch nicht diese extreme Vielfalt, wie sie jetzt aus Fernost oder Indien und sowas kommt. Und vor allem kann es natürlich nicht sein, dass ein in Deutschland hergestelltes T-Shirt 4 € kostet. Ne, da muss ich schon tiefer in die Tasche greifen. Aber wenn das lange hält und ich es lange nutze, dann ist der Preis eigentlich auch relativ zu sehen.
Dann zu einem anderen Thema, das ja auch jetzt im Moment gerade sehr im Trend ist. Secondhand. Was halten Sie davon?
Naja, Secondhand ist ja erstmal gut, weil mir das ja sagt, es hat schon mal jemand besessen. Es wurde nicht für einen Lebenszyklus oder Nutzungszyklus nur hergestellt, sondern ich habe die Chance, das vielleicht ein zweites Mal zu nutzen und jemand anders ein drittes Mal. Ist also zunächst mal eine positive Sache. Ist ja auch gerade in bestimmten Altersgruppen oder so auch wieder im Trend. Ja, was eigentlich sehr schön ist, da wir eigentlich unglaublich viel zu viel Kleidungsstücke haben. Ja, und die sind natürlich zu schade, um sie wegzuwerfen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch bewusst sein, alles, was Secondhand ist, muss ja auch mal Firsthand gewesen sein. Das heißt, die wurden ja auch mal produziert. Und wenn ich, oder wenn das wieder dazu führt, dass ich wieder viel kaufe, nur weil Secondhand ist und vielleicht sehr günstig, ja, dann befeuere ich auch den Gesamtkonsum wieder. Wenn ich Secondhand kaufe, dann sollte ich auf jeden Fall darauf verzichten, mir parallel dazu auch immer wieder neue Dinge zu kaufen. Ja, dann ist Secondhand sicherlich sinnvoll. Es rettet die Welt nicht, aber Secondhand trägt schon dazu bei, dass die Dinge länger genutzt werden und damit natürlich auch zur Nachhaltigkeit.
Ja, das ist dann tatsächlich eine sehr schöne Alternative vielleicht zu Fast Fashion, dass man einfach auf gebrauchte Kleidung schaut und da vielleicht sogar die gleichen Sachen findet, die man sich wünschen würde.
Ja, wobei natürlich Secondhand wohl eher funktioniert mit etwas hochwertigeren Dingen oder hochwertiger vielleicht auch nur der Markenname. Ja, ich meine jetzt diese typischen Fast-Fashion-Kleidungsstücke von Shein oder Primark, die kriege ich auch nicht billiger auf dem Secondhand-Markt. Ja, das geht fast gar nicht. Und die Qualität lässt natürlich auch zu wünschen übrig. Also die Chance bei Secondhand liegt wirklich in einer hochwertigen Kleidung, die dann auch einen gewissen Wiederverkaufswert hat. Ja, und dazu gehört eben auch ein pfleglicher Umgang mit der Kleidung.
Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund, Secondhand zu kaufen? Will man damit Geld sparen oder nachhaltig und umweltfreundlich sein?
Ich denke beides. Viele Menschen müssen Secondhand kaufen, weil sie sich neue Kleidung gar nicht leisten können, muss man auch sagen, leider. Und ich sehe es auch bei jungen Leuten, die Secondhand kaufen, einerseits natürlich aus Kostengründen und andererseits aber auch, weil sie damit auch einen Beitrag leisten wollen, ja, zum Umweltschutz oder zur Nachhaltigkeit. Und zum anderen ist es ja auch ein bisschen im positiven Sinne eine Mode geworden. Secondhand ist einfach auch ein bisschen cool. Man kauft sich was, trägt es vielleicht auch nur eine Saison und verkauft es dann weiter an jemand anderen. Ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, auch wenn Secondhand, sagen wir mal, im Ganzen gesehen plus 2% oder 3% vom gesamten Kleiderumsatz ausmacht. Oder Durchsatz, sagen wir mal so. Aber es ist immerhin besser als nichts.
Aber 2 oder 3% sind ja immerhin noch besser, wenn ich die Menge an Kleidung insgesamt sehe, als gar nichts, denke
Ganz
ich.
genau, ganz genau. Und da ist ja auch, ja, ist ja noch Luft nach oben, kann ja auch noch mehr werden. Ja, meine Tatsache ist, wir haben allein in Deutschland 1,5 Millionen Tonnen an Altkleidern, also an Kleidermüll, der anfällt. Ja, das funktioniert gar nicht. Erstens mal reicht die Qualität nicht aus und die sind auch oft verdreckt und verschmutzt, wenn sie in den Containern landen. Da werden vielleicht 30, 40% auf dem internationalen Secondhand-Markt verkauft. Das muss man auch mal sehen. Also, dass diese Kleider wieder exportiert werden in verschiedene Länder, auch nach Afrika, und sich dort ein Markt etabliert hat. Ja, das ist im Sinne der Nutzung ist es natürlich positiv zu sehen, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen paradox, Riesenmengen Kleidung wegzuschmeißen und dann zu erwarten, dass vielleicht andere Länder die dann aufkaufen, wobei sehr viele Länder jetzt den Import von Secondhand-Kleidung schon besteuern oder gar verbieten. Ja, weil sie einfach alle ersticken in den Altkleidern.
Ja, da habe ich auch mal was drüber gesehen. In Afrika gibt es einen großen Handel mit Schuhen. Also viele gebrauchte Schuhe aus Europa kommen dahin. Und der eigene Markt in Afrika, in dieser Stadt, der erstickt eben. Und weil halt das einfach nur so ein großer Markt an gebrauchten Schuhen ist. Also jetzt nicht gebrauchte, die man gar nicht mehr tragen kann, sondern auch viele, die wieder weiterverkauft werden. Und das ist eben total schlimm eigentlich.
Ja, natürlich. Man hat da natürlich auch dazu beigetragen, dass die gerade in Afrika die heimische Textilindustrie vollends zusammengebrochen ist. Ja, und viele Textilien oder auch Schuhe, die landen ja in Afrika auf der Müllkippe, da ist noch Preisschild dran, die wurden gar nie getragen. Also Stichwort Retouren vom Onlinehandel. Die landen nämlich genauso dort. Große Händler oder Labels, also sprich Zalando, H&M und in der Größenordnung, die verkaufen ja die Retouren als Secondhand-Ware. Ne? Die bauen ja quasi eine Konkurrenz zum privaten Secondhand-Markt auf. Ne? Und das ist gar kein Secondhand, wird aber als Post-Consumer-Ware verkauft, weil es schon mal jemand anders besessen hat und zurückgeschickt, aber er hat es ja nicht genutzt. Ne? Also ist eigentlich Neuware. Das ist ja besser, als es wegzuschmeißen. Aber man muss sagen, es wird doch ein ganz großer Teil an Neuware aus den Retouren vernichtet. Schlicht und einfach, weil es billiger ist, als das irgendwie wieder umzudisponieren, zu transportieren, zu verpacken, zu kontrollieren und so weiter.
Ist es für Sie nachhaltig, wenn ich gebrauchte Kleidung kaufe, die aber von einem Fast-Fashion-Label wie zum Beispiel Shein oder ASOS oder irgend sowas war?
Naja, es ist immer noch besser, sie zu kaufen und zu nutzen dann und gleichzeitig eben nichts anderes Neues zu kaufen, was dann wieder nachproduziert werden muss, als das Zeug einfach zu verbrennen oder nur wegzuschmeißen.
Ja, das stimmt natürlich. Also alles ist besser, als die Sachen zu verbrennen.
Ja.
Lohnt es sich, dass man teurere Kleidung von Fair-Fashion-Marken wie zum Beispiel Armed Angels kauft?
Ja, mein, viele sogenannte Fair-Fashion-Marken sind auch lange nicht mehr so fair, wie sie vielleicht mal waren, sind vielleicht auch nicht mehr so nachhaltig, tragen auch schon zum Massenkonsum bei, weil sie auch sehr stark wachsen und einfach auf Durchsatz und Umsatz abzielen. Ja, ohne jetzt diese Labels schlecht zu machen, aber ich persönlich würde sagen, ich kaufe mir was Vernünftiges, egal, also im Idealfall von einer regionalen Firma, wo Transparenz da ist, und trage das sehr lange, wie wenn ich viel kaufe, das jetzt als fair gilt oder auch zertifiziert ist, und ich nutze es nicht und hänge es in den Schrank und schmeiße es nach 2 Jahren weg.
Also wenn Sie sagen, Fair-Fashion-Marken lohnen sich jetzt nicht so unbedingt, würden Sie sagen, ist es gut, wenn ich auf Siegel achte und mir dann in Anführungsstrichen normale Kleidung kaufe?
Ja, es ist immer die Frage, was man mit Lohnen meint. Lohnenswert für die Umwelt, also im Sinne der Nachhaltigkeit. Da ist es fast egal, was ich kaufe. Hauptsache, ich kaufe wenig und nutze es lange. Ja, das ist die Stellschraube, die wirklich was für die Umwelt tut. Siegel, ich meine, wir haben einen unglaublichen Siegeldschungel. Wir haben, glaube ich, 1300 Siegel in dem Bereich in Deutschland. Die kennt sowieso niemand. Keiner weiß, was sie bedeuten. Die sind bloß so als Blickfang, vielleicht als grünes etwas zu erkennen. Damit kaufe ich mir auch ein gutes Gewissen. Ein Siegel ist für mich eigentlich, wenn, dann noch so das i-Tüpfelchen. Also ich habe mich für ein Kleidungsstück entschieden oder möchte mich entscheiden und denke, na, ist das jetzt vielleicht wirklich so gut hergestellt? Und wenn eins jetzt genauso gut ist und genauso viele Informationen hergibt, wie ein anderes, und das eine hat noch ein Siegel, dann ist vielleicht das Siegel so der letzte ausschlaggebende Punkt. Aber so hundertprozentig verlassen kann ich mich nicht drauf, zumal, wie gesagt, ich, auf Anhieb finden Sie niemand, der die Siegel unterscheiden kann oder der irgendwas zu einem Siegel sagen kann. Ja, selbst Textil, gebildete Leute haben oft wenig Hintergrundwissen, was das Siegel bedeutet. Es ist besser als nichts, wenn es ein seriöses Siegel ist, wenn es ein echtes Siegel ist und kein Eigensiegel oder keine Eigenwerbung von Unternehmen, sondern ein unabhängiges Siegel. Ja, da kann man einigermaßen sicher sein, dass bestimmte Prozessschritte vielleicht besser waren, dass bestimmte Arbeitsbedingungen kontrolliert wurden. Aber richtig sicher sein kann man nie. Ja. Und da können die Siegel nichts dafür, sondern es sind einfach die Herstellungsketten, ja, die da sehr undurchsichtig sind.
Gibt es dann Siegel, auf die man sich da verlassen könnte, also die wirklich seriös sind und die Arbeitsbedingungen immer prüfen oder was heißt immer?
Es ist gar nicht möglich, alles zu prüfen. Ja, es kommt auch immer darauf an, auf was ich Wert lege. Ja, wenn mir jetzt die Arbeitsbedingungen wichtig sind, wie wurde das Textil hergestellt, dann wird es meistens schwierig. Dann muss ich eben die Siegel suchen, die das explizit auch streng prüfen. Ja, wenn mir jetzt dran liegt, ja, das muss möglichst umweltfreundlich sein, ganz viele. Vielen Menschen ist es wichtig, dass die Textilien keine Schadstoffe beinhalten, bei Kinderkleidung oder bei jungen Eltern, was ja nett ist, aber da brauchen wir uns eigentlich am wenigsten Sorgen machen, weil das heißt noch lange nicht, dass nicht sehr viele Schadstoffe in die Umwelt gelangt sind bei der Herstellung des Produkts. Ja, da ist eben der Schadstoff nicht mehr auf dem Produkt drauf. Ja, also ich muss mir dann schon im Klaren sein, was soll mir das Siegel überhaupt beweisen?
Das heißt, da muss einfach jeder sich selber ein bisschen damit auseinandersetzen. Was möchte ich genau von diesem Kleidungsstück? Was soll da genau, ja, geprüft oder beachtet worden sein? Und was ist mir da wichtig?
Genau, wenn ich, wie gesagt, wenn ich regional einkaufe und kann hinfahren und mir es anschauen, dann brauche ich kein Siegel. Und dann kann ich mich selber davon überzeugen, dass das stimmt. Oder halt auch nicht.
Ja, da wären wir aber wieder bei dem Aufwand. Wenn ich nachhaltig sein möchte oder umweltfreundlich in dem, wie ich lebe, dann muss ich natürlich einen gewissen Aufwand betreiben.
Ja.
Jetzt.
Nachhaltigkeit ist unbequem, das ist ganz klar. Ich muss vielleicht auch ein bisschen länger warten. auf meine Kleidung. Ich meine, einen großen Einfluss hat auch diese ganze Amazon- und Zalando-Mentalität. Heute bestellt, morgen geliefert. Das ist eine Katastrophe für die Umwelt. Ja. Die Transportwege sind zwar rechnerisch gar nicht so arg ausschlaggebend pro Kleidungsstück, aber diese Kurzfristigkeit, ja, und dieser Aufwand, der dahinter steckt, ja, das ist natürlich in der Summe enorm. Ja, und wenn ich auch ein bisschen geduldiger bin und was bestelle, was vielleicht im Idealfall erst für mich produziert wird, ja, dann habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet. Wie gesagt, das Allheilmittel gibt es nicht. Ja, es sind eben ganz viele Puzzlesteine, die dazu beitragen. Aber der größte Puzzlestein, das bin ich selber.
Dann ist ja auch erstmal gut, wenn ich schon mal ein Bewusstsein dafür habe, wenn mir bewusst ist, wenn ich das da und da kaufe oder das so und so behandle, dann hat das diese und diese Folgen.
Genau, das ist der erste Schritt. Man muss sich Gedanken machen und dann sich überlegen, ob ich es brauche, was bringt mir das, was habe ich für einen Vorteil. Ja, ich sage immer, wie viel Kilogramm Natur bin ich bereit zu opfern dafür, dass ich jetzt ein T-Shirt nur zweimal trage. Ja, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, dann ist schon viel gewonnen. Ja.
Dann hätte ich noch eine Frage an Sie, und zwar, es gibt ja viele Nachhaltigkeitsprogramme, zum Beispiel auch von H&M oder auch von vielen anderen Modeketten. Sind die für Sie glaubwürdig?
Glaubwürdig ist für mich, dass die Menschen in den Modekonzernen nachhaltig sein wollen. Ja, also ich würde jetzt niemand unterstellen, er ist mit Absicht unnachhaltig. Ja. Auf der anderen Seite haben sie natürlich ein Geschäft zu erledigen, beziehungsweise ein Geschäftsmodell, das eben darauf basiert, in großen Massen billig zu produzieren. Ja, das ist jetzt finanziell nachhaltig, wie man an der Börse sieht. Und diese Nachhaltigkeitsprogramme oder wie sie alle heißen, Nachhaltigkeitskollektionen und Aktivitäten führen leider dazu, dass der Konsum weiter steigt. Also das ist ein Marketinginstrument. Ja, und damit ist es schon mal deshalb komplett konterkariert. Wenn man jetzt, von mir aus, wir waren gerade bei H&M, man soll nicht immer auf H&M rumhacken, wobei die sind es gewohnt. Wenn man die Conscious-Kollektion anguckt und das nach zu prüfen versucht, was denn dahinter steckt, dann ist das auch ein großes schwarzes Loch und das meiste stellt sich als Fake heraus. Also sprich Greenwashing. Ja, insofern Antwort auf die Frage pauschal gesagt, nee, ich halte nichts davon und ich halte es auch nicht für glaubwürdig. Allein weil auch die Transparenz fehlt, ja, weil der Verbraucher auch keine Informationen, keine transparenten Informationen hat und er sich absolut nicht drauf verlassen kann. Manchmal stimmt nicht mal die Materialzusammensetzung im Etikett.
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass die im Etikett diese Materialzusammensetzung nicht mal stimmen könnte.
Ach, wir haben auch schon viel untersucht in dem Bereich, wo dann drin stand, dass 100% Recyclingmaterial ist. Dann waren es auch mehrere Materialien und da war gar nichts recycelt drin, ja, wobei das schwierig ist nachzuweisen. Und es gibt dann schon so Indikationen, dass das dann ist auch das ganze Modell sehr, sehr fragwürdig.
Können Sie das nachprüfen, ob das recyceltes Material ist?
Ja, es gibt inzwischen schon Analysemethoden, wo man jetzt zum Beispiel bei Polyester messen kann, sozusagen, ob es schon mal eine Belastung, also ein Einschmelzen hinter sich hat oder ein zum Teil auch beim chemischen Recycling, wobei das ja eigentlich so gut wie nicht stattfindet, gibt es schon Hinweise. Es ist schwierig, zumal ja immer auch frisches Polyester oder frisches Material sowieso dazu gemischt werden muss, sodass die Materialzusammensetzung sowieso verdünnt ist in diesem Sinne. Ja, und da wird dann halt mit den Zahlen ein bisschen gespielt. Ja. Also von dem Kleidungsstück sind 10% recyceltes Polyester, aber das diese 10%, die drin sind, die sind zu 100% recycelt. Ja, und dann steht irgendwo 100% recycelt und der Kunde bezieht sich aufs ganze Kleidungsstück. Na, da gibt es schon so Marketing-Tricks. Das machen echt Profis.
Und dieses recycelte Polyester wird zum Großteil aus PET-Flaschen gewonnen.
Genau. Nicht aus Kleidung. Sicher nicht. Ja, also es ist eigentlich aus einem anderen Material, das wiederum aus einem relativ gut funktionierenden Kreislauf genommen ist. Ja, und da werden dann schöne Geschichten drum gebaut. Ja, und wir müssen es halt wohl oder übel glauben oder auch nicht.
Gibt es dann da auch andere Quellen, wo man dieses recycelte Material herkriegen würde, also außer diese Flaschen?
Ja, ich meine, in der Regel, Flaschen ist halt die einfachste Übung. Eine Flasche ist zu erkennen. Ja, die weiß ich, wenn ich eine durchtransparente Sprudelflasche habe, die ist aus PET in aller Regel. Die meisten sind sogar weichmacherfrei. Ja, ich sehe, ob sie verschmutzt ist, ja, oder ob jemand mal sein Altöl drin gelagert hat. Und dann kann ich sehr, sehr einfach recyceln. Es werden natürlich auch Produktionsabfälle aus der Produktion von Polyesterprodukten verwendet, natürlich, ist auch sinnvoll. Ja, oder auch aus anderen Industriezweigen. Ja, oder auch von der Faserproduktion fällt ja auch viel nebenab, bis mal so eine Maschine angelaufen ist. Ja, auch das wird als Recyclingmaterial auch wiederverwendet. Gesetzlich ist es nicht ganz einfach, was als Rezyklat definiert werden darf. Ja, eigentlich laut EU-Recht müsste das erstmal als Abfall deklariert werden. Ja, jetzt ist denn eine Sprudelflasche Abfall? Ja, je nachdem, wo sie herkommt. Wenn sie irgendwo rumliegt, vielleicht. Ja, wenn sie auf einer Müllkippe liegt, ja. Ja, wenn ich extra eine Sprudelflasche herstelle, um sie zu recyceln, damit ich Polyesterkleidung machen kann, dann rechtlich gesehen eigentlich nicht. Ja, und dann ist da viel mit Import-Export. Ich meine, die Textilproduktion findet ja nicht in Deutschland statt, vor allem die Synthesefaserproduktion. Ne, dann müsste ich also hier wieder Abfälle exportieren, was auch sehr kritisch ist, irgendwohin, wo dann wieder was anderes draus gemacht wird. Also es ist ein riesen undurchsichtiger Dschungel.
Ja, das klingt also total kompliziert.
Ja, ist es auch. Soll es auch sein. Ne?
Ja, gut, also diese Intransparenz bietet denen natürlich dann auch Platz für dieses Marketing zum Beispiel.
Genau.
Bei recyceltem Plastik oder diesen Fasern, da habe ich tatsächlich im ersten Moment so gedacht, diese Plastiksachen, die ich beim Wertstoffhof abgeben kann, dass man vielleicht daraus irgendwie sowas produziert. Aber wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nee, ich meine, es gibt ja tausende von Plastikarten. Ja, die sind mit tausenden von Farbstoffen, unterschiedlichen Farbstoffen, Weichmachern, Additiven, Katalysatoren, Schadstoffen, sonst was versetzt. Ja, wie will ich das denn recyceln? Ja, ich muss das ja alles auseinander trennen. Das technologisch geht es. Ja, also rein chemisch kann man das machen, aber da ist der Aufwand um Potenzen höher, wie wenn ich es wirklich aus neuem Material mache, auch von der Produktionseffizienz her gesehen. Ja, und wie ich schon sagte, auch die Synthesefaserproduktion, das sind riesige Raffinerien im Grunde. Ja, die müssen Tag und Nacht laufen. Das ist ein Hightech-Prozess. Da kann ich keinen Müll reinschmeißen und es kommt Gold raus. Ja, da muss auch der Rohstoff muss schon stimmen. Ja, sonst ist ja auch wieder nicht nachhaltig, ja, wenn die Produktion ständig stoppt und ich minderwertigere Fasern erzeuge, wie es ja beim Polyester auch häufig der Fall ist aus Recyclingplastik.
Also zusammengefasst, recyceltes Plastik oder diese recycelten Fasern sind sehr kompliziert. Also es gibt viele Sachen, die da beachtet werden müssen.
Ja, ich meine, die Rahmenbedingungen müssen halt stimmen. Ja, ich brauche eine Infrastruktur, ich brauche kurze Wege, ich brauche homogenes, sortenreines Material. Und wenn ich dann reines Polyester habe, das auch nur eine Farbe hat, ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Sonst wäre alles grau am Ende, wenn ich alle Farben zusammenmische. Dann ist es durchaus sinnvoll. Ja, also das ist jetzt hier kein Statement gegen das Recycling, sondern es muss dort gemacht werden, wo es sinnvoll ist. Und das heißt, ganz am Ende des Lebenszyklus, also nach der Produktion muss ich das Produkt sehr, sehr lange nutzen. Sollte ich es lange nutzen, dann vielleicht Second Hand, also sprich weiterverwenden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, von mir aus downcyclen, wo es sinnvoll ist. Und dann ganz am Ende, wenn es wirklich als Abfall anfällt, dann kann ich mir über ein Recycling Gedanken machen. Funktioniert strukturell und global gesehen einfach nicht. kann nur im kleinen oder in übersichtlichen regionalen Prozess- und Wertschöpfungsketten funktionieren.
Weil Sie gesagt haben, mit diesen Farben von dem Polyester, kann ich das nicht einfärben?
Naja, ich meine, wenn Sie schwarzes Polyester haben und Sie wollen ein weißes T-Shirt machen, dann wird es schwierig. Ja, mechanisch, thermisch geht es nicht. Das heißt, ich muss das Polyester chemisch in seine Grundmoleküle zerlegen, dann kann ich den Farbstoff rausfiltern mit viel Aufwand und dann muss ich das Polyester wieder als Molekül, als Polymer zusammenbauen. Und das ist mal richtig energieaufwendig dann. Ja? Und dann habe ich nur eine Farbe mal raus. Ja, und wenn ich jetzt eine bunte Mischung habe und vielleicht noch unterschiedliche Polyesterarten, es gibt ja Dutzende verschiedene Polyester, ja, oder Verunreinigungen oder andere Fasern mit drin, ja, das ist Irrsinn, das geht nicht. Ja.
Ja, das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass das so kompliziert ist. Also mit den Farben auch und allem.
Ja, ich meine, es gibt ja auch ein mechanisches Recycling zum Beispiel von Nicht-Polyester-Textilien, also wo jetzt Baumwoll oder Baumwolle-Polyester, ein bisschen Polyacryl und was halt so verwendet wird. Ich kann das schon zerreißen und mechanisch wieder ein zwar schlechteres, aber dennoch ein Garn draus spinnen, aber das ist halt dunkelgrau. Ja, und da kann ich nicht mehr viel färben. Wenn ich ein gelbes T-Shirt will, dann nützt mit dunkelgrau gar nichts. Ja, und aus einer gut gefärbten Baumwolle den Farbstoff kriege ich nie wieder raus. Ja, und wenn Sie mal sich so einen Kleidercontainer mal anschauen, ja, wie viel Farben, Formen und damit nehme ich auch Chemikalien, Beschichtungen, Ausrüstung, wasserabweisende Ausrüstung, Reißverschlüsse, Nähfäden, Elastan und was da alles drin ist, das sieht man sehr schnell, dass das einfach nicht funktionieren kann. Manchmal muss man auch sagen, ist es besser, diesen Müll, sei es auch Ozeanplastik oder Ozeanmüll und sowas, aus dem Verkehr zu ziehen und dann zu verbrennen. Und dann, dass ich wenigstens die Energie noch zurückgewinne. Und verbrennen meine ich jetzt nicht in meinem Ofen zu Hause oder in irgendwelchen Hütten in Afrika, sondern auf einer modernen Müllverbrennungsanlage, ja, mit Schadstofffiltern und Ähnlichem. Dann ist es wenigstens noch eine einigermaßen sinnvolle Verwendung. Ja, ist zehnmal besser, wie wieder mit Riesenaufwand Produkte herzustellen, die eh nicht verkauft werden. Die Hälfte der produzierten Textilien wird ja nicht verkauft. Also warum soll ich was recyceln, was ich eh nicht verkaufe?
Ja, das macht natürlich Sinn, ja.
Ja, gell.
Jetzt zum Abschluss, haben Sie einen Tipp für unsere Hörer?
Hirn einschalten. Erstmal denken, mir überlegen, was ich eigentlich tue. Man kann ja niemandem den Vorwurf machen, wenn er mal was Neues kaufen möchte. Soll auch nicht. Ich meine, Mode ist ja auch was Schönes. Ja, und ab und zu mal was anderes anziehen. Das gehört ja zu uns allen dazu. Aber ich muss nicht Massen an Textilien billig kaufen, die ich dann nicht anziehe. Ja, also lieber weniger Dinge kaufen, Dinge, die ich wertschätzen kann, kaufen und sie lange nutzen. Ja, dann spart erstmal das, auch wenn ich teurere Dinge kaufe, spart es den Geldbeutel. Ja, und ich tue unendlich viel Gutes für die Umwelt, weil das ist die einzige Drehschraube, wo ich wirklich für die Umwelt was tun kann. Sprich, die CO2-Emissionen vermindere, die Ressourcenverschwendung und ich schone auch die Menschen, die die Textilien herstellen. Weil wenn die nicht pro Zeiteinheit so viel Textilien produzieren müssen, dann geht es denen auch besser. Und wenn ich bereit bin, etwas mehr dafür zu bezahlen und es kommt auch wirklich bei den Menschen an, na, ist schon viel. Viel getan, ganz ehrlich.
Mit diesem Tipp würde ich gern unseren Podcast hier beenden.
Ja, vielen Dank.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Ich habe viel gelernt. Ich denke, die Leute, die sich den Podcast anhören, auch.
Ja, das hoffen wir doch. Ja, man soll den Menschen ja nicht nur ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte sie, wenn, dann vielleicht zum Nachdenken anregen. Dann kann man auch Dinge kaufen oder sich ein bisschen einschränken, ohne dass man auf etwas verzichtet.
Das war die Folge mit Kai Nebel zu Fast Fashion. Für alle, die ihre Kleidung nun in Zukunft nachhaltiger kaufen wollen, gibt's von mir noch einen kleinen Tipp. Schaut mal bei Flohmärkten vorbei. Da gehe ich selber gern hin und hier findet man für jeden Geschmack etwas. So kann jeder ein wenig darauf achten, was er oder sie so kauft. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr über die Freistunde wissen wollt, dann schaut gern bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da heißen wir freistunde.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.